Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der aus Tübingen heute Vormittag zu uns gekommen ist, der an der Universität in Tübingen eine Professur hat für amerikanische Literatur und Kulturgeschichte und ansonsten jemand ist, der sich über viele Jahre sehr intensiv mit Verschwörungstheorien aller Art beschäftigt hat. Guten Morgen und herzlich willkommen, Michael Butter.
Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
Wie war die Anreise?
Die Anreise war extrem angenehm. Das ist vielleicht einer der wenigen positiven Nebeneffekte dieser Situation, dass die B27, die sonst immer komplett verstopft ist, praktisch völlig leer war und ich in etwas mehr als einer halben Stunde mit dem Auto hier angekommen bin, was ich noch nie hatte, wenn ich nach Stuttgart fahren bin.
Wir haben gerade in den Nachrichten gehört, in München ist das Oktoberfest abgesagt worden. Wie sieht's in Tübingen aus, was die Universität und den Universitätsbetrieb angeht?
Der Unibetrieb hat gestern begonnen, das Semester hat begonnen gestern, also eine Woche verspätet. Allerdings findet, bis auf, glaube ich, so ein paar Laborkurse, wo es besondere Sicherheitsmaßnahmen gibt, alles komplett online statt, was natürlich eine Herausforderung ist. Also auch für jemanden wie mich, der seit 15 Jahren an der Uni unterrichtet, war das jetzt noch eine Umstellung, diese Dinge online zu machen. Und heute 14 Uhr findet mein erstes Seminar statt. Also direkt nach der Sendung steige ich ins Auto, fahre zurück. Und ich bin gespannt, wie das läuft. Gestern sind so gewisse Plattformen, die die Uni benutzt, dafür schon mal zusammengebrochen. Mal sehen, wie es heute wird.
Ansonsten arbeiten Sie ein Stück weit zumindest unter erschwerten Bedingungen, weil zu Hause eben auch noch zwei relativ kleine und durchaus anspruchsvolle Kinder sind.
Ja, das kann man so sagen. Also da geht es mir, glaube ich, wie ganz vielen anderen Leuten, die momentan im Homeoffice sitzen, auch wenn meine Frau natürlich da ist und unterstützt. Aber zwei Jungs im Alter von 2 bis 5, die sind lebhaft, die wollen bespaßt werden, die wollen auch raus, die müssen auch raus, weil sonst drehen die durch und dann drehen die Eltern durch. Und insofern sind meine Arbeitszeiten zurzeit vor allem früh am Morgen und spät am Abend, außer wenn ich hier bin.
Gleichwohl vermute ich zumindest oder weiß es ein Stück weit natürlich auch, sind Sie insofern in einer privilegierten Situation, weil Sie einen krisensicheren Beamtenjob haben, um den Sie vermutlich relativ viele Menschen in Deutschland aktuell beneiden.
Also das ist vollkommen klar und das sage ich mir auch im Grunde jeden Tag, dass es für mich vielleicht gerade schwierig ist, so gewisse Dinge zu stemmen und hinzukriegen, aber ich muss mir um meinen Job keine Sorgen machen, ich kann meinen Job ausüben, ich weiß, dieser Job wird auch noch da sein, wenn das alles vorbei ist und das ist ja bei ganz vielen anderen Leuten, die ich zum Beispiel auch aus dem Fenster sehe, meinen Nachbarn, nicht unbedingt gegeben und insofern gibt es da eigentlich keinen Grund, sich sonderlich zu beklagen.
Müssen sich Verschwörungstheoretiker aktuell um ihre Jobs Sorgen machen oder haben die sowieso Hochkonjunktur?
Also die haben ja schon seit längerer Zeit Hochkonjunktur und momentan glaube ich ganz besonders, weil diese Krise natürlich zum Verschwörungstheoretisieren einlädt.
Gibt es aktuell einen Hit in Sachen Verschwörungstheorien?
Es gibt so viele verschiedene Verschwörungstheorien zu Corona, dass wir die Sendung damit verbringen könnten, die aufzuzählen im Grunde. Wobei man sagen muss, das sind fast alles keine neuen Verschwörungstheorien, sondern im Grunde ist Corona immer nur das letzte Kapitel, der neueste Baustein, der angebaut wird an bereits existierende Verschwörungstheorien.
Was gab's davor? Klima, Klimaleugnung?
Ja, Klima war für diese Verschwörungstheorie-Community so ein gewisses Problem. Das hatte so ein Spaltungspotenzial, weil es dann nämlich die einen gab, die gesagt haben, das ist wieder nur ein Komplott der Eliten, um irgendwelche dunklen Ziele durchzusetzen oder von irgendwas abzulenken. Und da gab es andere, die gesagt haben, nee, Moment mal, also das ist wirklich ein reales Problem. Und das hatte Spaltungspotenzial. Und Corona ist insofern auch ein gewisser Glücksfall für diese Gegenöffentlichkeit, die sich ja vor allem im Netz formiert, weil sich jetzt auf einmal wieder alle einig sind. Sie sind sich uneins, was es mit Corona wirklich auf sich hat, ob das Virus überhaupt existiert, ob es eine amerikanische Biowaffe ist oder eine chinesische oder wer sonst dahinter steckt und zu welchem Zweck. Aber sie sind sich alle darin einig, dass die offizielle Version nicht stimmt und dass wir getäuscht werden.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit Professor Michael Butter, der sich seit wie vielen Jahren mit Verschwörungstheorien beschäftigt?
So ungefähr seit 2008, 2009.
Okay, also seit gut 10 Jahren. Ja. Wie sind Sie auf das Thema gekommen?
Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben über Darstellungen von Adolf Hitler in der amerikanischen Literatur.
Okay.
Da könnte man fragen, wie kommt man da drauf, aber das lassen wir jetzt mal weg. Und wenn man so sich die Romane der 70er, 80er Jahre anschaut, gibt es da so ganz viele Verschwörungsgeschichten. Aha. Hitlers Sohn, Hitlers Tochter, Hitlers Klone sollen ins Weiße Haus gebracht werden. Ein einsamer CIA-Agent erfährt davon und versucht, sich diesem Riesenkomplott in den Weg zu stellen. Wenn man diese Texte verstehen will, muss man sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen. Und so bin ich da hingekommen und nie mehr davon weggekommen.
Also wir reden gerade bei dem Beispiel von gerade eben von Literatur und Fiktion. Oder gibt oder gab es Menschen, die sowas glauben?
Es gab Menschen, die sowas glauben. Es gibt ja auch in Deutschland Menschen, die glauben, dass Angela Merkel Adolf Hitlers Tochter ist. Es gibt ein schönes Buch über Verschwörungstheorien, das genau diesen Titel trägt, weil es eine nicht sonderlich große Zahl von Deutschen gibt, aber doch eine signifikante Minderheit, ein paar Prozent sicherlich, die glauben, dass das zumindest sein könnte oder es wirklich sogar für wahr halten.
Also auf die Gefahr hin, dass ich mich irre, Hitler ist 1889 auf die Welt gekommen, Angela Merkel 1954. Da wäre ja schon mal ein relativ großer biografischer Sprung dazwischen.
Also ich muss sagen, das ist keine der Verschwörungstheorien, mit denen ich mich jemals so im Detail beschäftigt habe. Aber ich kann Ihnen sagen, aufgrund der Logik im Grunde aller Verschwörungstheorien, es gibt Mechanismen, um das dann zu erklären, dass nämlich zum Beispiel Adolf Hitler nicht gestorben ist 1945, was ja wieder ein ganz anderes Thema ist, was viele Menschen glauben und die Dinge dann entsprechend aufgelöst werden können, dass man vielleicht einfach das Sperma irgendwo aufbewahrt hat. Das ist dann auch was in der Fiktion immer vorkommt und manche Leute denken auch, dass es in der Realität so läuft.
Worin liegt der Reiz, diesen Müll zu glauben?
Verschwörungstheorien bieten eine Erklärung. Die stiften Sinn, weil ja auf einmal alles geplant wurde. Hinter allem stecken menschliche Akteure, die ihre Absichten in Handlungen umsetzen. Es gibt kein Chaos mehr, es gibt keinen Zufall mehr. Und das ist für viele Menschen offensichtlich leichter zu ertragen, dass also eine böse Gruppe im Hintergrund die Strippen zieht, als dass niemand die Strippen zieht oder wir gar nicht wissen, was los ist.
Aber dann bist du doch letztlich eine Art Geisterfahrer, der es nur mit Leuten zu tun hat, die entweder Akteure sind in diesem grausligen Spiel oder ahnungslose Idioten.
Ja, wenn man natürlich so ganz für sich alleine wäre, dann wäre das so. Aber man darf nicht unterschätzen, wie viele Menschen diese Dinge glauben. Also es gibt Umfragen aus den USA, die zeigen, dass jeder zweite Amerikaner an mindestens eine Verschwörungstheorie glaubt. In Deutschland ist es so, dass bei den gängigeren Verschwörungstheorien 9/11, Mondlandung, großer Austausch, die Zahl auch so zwischen 10% und 30% schwankt. Das heißt, es gibt durchaus Leute, die das Gleiche denken, mit denen man sich heute leicht vernetzen kann, online und auch sonst natürlich. Und die Leute, die nichts wissen, die einen für einen Idioten halten, auf die schaut man dann im Grunde lächelnd herab, weil man denkt, ich habe verstanden, wie der Hase läuft und ihr Deppen habt keine Ahnung.
Aber wenn man in so einer Verschwörungsblase lebt, man hat ja auch einen sozialen Alltag und wenn man sich da entsprechend äußert, schaut einen ja jeder komplett fassungslos an.
Also ich glaube, da gibt es zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt, glaube ich, jede Menge Menschen, die können das trennen. Die führen ein ganz normales Leben und von denen wissen wir gar nicht, dass die das glauben. Und dann gibt es diejenigen, die sich im Grunde nur zurückgezogen haben in ihre Filterblasen und nur noch mit Gleichgesinnten sprechen. Und diejenigen, die das offensiv nach außen tragen und wo dann alle sagen, der spinnt doch, das sind oft diejenigen, die vielleicht eh so psychische Probleme haben, was dann zu dieser Fehlwahrnehmung führt, dass alle Verschwörungstheoretiker irgendwie irre sind, was nicht stimmt. Das ist einfach nicht so. Es sind völlig normale Menschen größtenteils. Von vielen wissen wir es einfach nicht.
Wenn wir über die neuesten Corona-Verschwörungstheorien sprechen, Ausgangspunkt ist, glaube ich, immer die Geschichte, dass man sagt, dieses Virus ist nicht auf dem Wildtiermarkt in Wuhan entstanden oder freigesetzt worden, sondern in einem chemischen Labor. Korrekt?
Ja, das kommt drauf an. Also es gibt noch eine Reihe von anderen Versionen. Also es gibt manche, die sagen, das ist eine amerikanische Biowaffe, die gezüchtet wurde, um vor allem Asiaten, insbesondere Chinesen anzugreifen.
Also die in China gezüchtet wurde?
Also in Amerika gezüchtet wurde und dann ausgesetzt wurde in China. Das ist ja zum Beispiel jetzt auch eine Theorie, die die chinesische Regierung auch teilweise verbreitet, dass das Virus gar nicht in China entstanden ist, sondern eingeschleppt wurde aus dem Ausland. Das ist die Verschwörungstheorie, die attraktiv ist für diejenigen, die schon immer geglaubt haben, die Amerikaner sind an allem schuld. Mhm. Dann gibt es gleichzeitig diejenigen, die denken, das ist ein chinesisches Komplott, das ist eine chinesische Biowaffe, die dazu dient, die westliche Wirtschaft zu schwächen, eventuell sogar zu vernichten, damit China seinen globalen Einfluss ausbauen kann. Mhm. Es gibt diejenigen, die sagen, dieses Virus existiert überhaupt nicht oder es ist komplett harmlos oder es existiert schon seit Jahren und die sagen, das ist ein Komplott irgendwelcher dunkler internationaler Eliten, sei es, dass da George Soros an der Spitze steht oder Bill Gates an der Spitze steht, um irgendwelche Ziele durchzudrücken. Dann gibt es diejenigen, die sagen, das ist ein Komplott von Eliten, um die Weltbevölkerung zu reduzieren.
Aha.
Es gibt diejenigen in den USA, die sagen, das ist ein Komplott, um Donald Trump aus dem Amt zu spülen. Das stecken letztendlich der tiefe Staat und die Demokraten dahinter. Im Iran glauben die Leute, dass das ein zionistisches Komplott ist. Das wird zumindest auch offensiv von der Regierung da verbreitet. Das heißt, es gibt unzählige Verschwörungstheorien zum Coronavirus, die alle im Grunde andocken an das, was man eh schon geglaubt hat, die Bösewichter in den Blick nehmen, die man eh schon im Blick hatte. Und von da dann einfach die bekannte Geschichte weiterspinnen.
Wann sind Verschwörungstheorien dieser Art erfolgreich und wann werden sie relativ schnell als lächerlich entlarvt?
Also Verschwörungstheorien sind etwas, was blüht in Zeiten von Unsicherheit. Wir wissen aus der psychologischen Forschung, dass es im Grunde drei wichtige Faktoren gibt, warum Leute an Verschwörungstheorien glauben. Das erste ist, wenn sie sich ohnmächtig fühlen. Sie haben das Gefühl, sie haben keinen Einfluss auf Prozesse. Der zweite Grund ist, dass sie besonders stark darin sind, Muster zu erkennen, wo keine Muster da sind. Und der dritte Grund ist, wenn sie schlecht mit Unsicherheit und Ambivalenz umgehen können. Und welche Zeit könnte unsicherer sein als die heutige, wo niemand von uns weiß, wie unser Leben in 2 Wochen aussieht, in 4 Wochen, in 4 Monaten, nächstes Jahr um diese Zeit. Und das heißt natürlich, dass Verschwörungstheorien momentan auf einen besonders fruchtbaren Boden fallen.
Kommt im Falle China noch was anderes dazu, dass man möglicherweise durchaus auch mit Recht große Zweifel haben kann an der offiziellen chinesischen Propagandaversion?
Genau, das heizt das Ganze dann natürlich weiterhin an, dass wir überhaupt nicht wissen, ob das alles so stimmt. Wir können, glaube ich, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Opferzahlen und die Infektionszahlen aus China nicht stimmen.
Dass das Virus auch früher freigesetzt wurde?
Eventuell das Virus schon früher freigesetzt wurde. Was ja natürlich nicht immer böse Absicht sein muss, sondern es ist ja auch ganz schwer, solche Dinge zurückzuverfolgen immer, also gerade dann im Krisenmodus. Aber das trägt natürlich dazu bei, das anzuheizen. Und dann ist natürlich klar, das ist ein zweiter Faktor, der dazu beiträgt, dass es natürlich Leute gibt, Länder gibt, die profitieren von dem, was da gerade passiert. Und in der Logik der Verschwörungstheorie ist immer derjenige, der profitiert, derjenige, der auch da dran steckt. Also Verschwörungstheoretiker fragen immer cui bono, wem nützt das? Und das muss dann der Schuldige sein. Und ganz offensichtlich hat China die Epidemie momentan einigermaßen gut im Griff, kann jetzt medizinisches Personal und Gerät in alle Welt exportieren und kann so entsprechend seinen Einfluss ausbauen. Und dann kommen natürlich die Leute und sagen, na, schaut mal an, da seht ihr doch, was da los ist.
Wir wollten über diejenigen sprechen, die hinter diesen vielen Verschwörungstheorien stecken. Wer ist das? Ist das die neue Rechte? Sind das die Identitären? Sind das Reichsbürger? Sind das russische Trolls?
Das geht im Grunde quer durch. Also im Grunde alle, die sie genannt haben. Und dazu dann aber auch noch Leute, die sich als dezidiert links begreifen. Leute, die denken, dass sie besonders systemkritisch sind und denen es darum geht, die Bürger- und Menschenrechte zu bewahren. Das ist im Grunde so das Narrativ, das sich in Deutschland gerade als das Dominante herausbildet. Dass das im Grunde ein Komplott ist, an dem auch die deutsche Regierung beteiligt ist, um massiv die Grundrechte einzuschränken. Wir dürfen uns nicht mehr versammeln. Wir dürfen unseren Beruf teilweise nicht mehr ausüben und so weiter und so fort. Und
das ist die linke Variante.
Das ist die linke Variante, das ist aber natürlich auch die rechte Variante. Das heißt, was wir da sehen, ist im Grunde wirklich so diese typische Querfront, die sich um Verschwörungstheorien immer wieder herausbildet, wo Verschwörungstheorien dann auch in viele Richtungen anschlussfähig sind. Das heißt, man kann sich eine extrem rechte Variante vorstellen, die dann George Soros als den Bösen sieht und die wirklich explizit antisemitisch ist. Da ist der böse Strippenzieher. Man kann aber auch dann eine eher linke, esoterische Variante sich vorstellen, wo Bill Gates der Böse ist, der im Grunde eine globale Impfpflicht durchsetzen will und wo man dann an all diese Verschwörungstheorien andockt, zum Impfen, zu Viren, die es schon vorher gab und die jetzt nicht eher so im rechten Milieu verbreitet sind, sondern eher so auch in einem linken, teilweise auch bürgerlichen Milieu.
Aber egal ob von rechts oder von links, aus welchem Grund sollte denn die Bundesregierung ein solches Desaster anrichten?
Weil die Bundesregierung entweder selbst dunkle Ziele verfolgt oder irgendwelchen Herren dient, denen sie ausgeliefert ist, die irgendwelche dunklen Ziele durchsetzen müssen. Und wie gesagt, jeder dockt an das an, was er schon vorher geglaubt hat. Wenn man gedacht hat, es geht eh darum, unsere Bürgerrechte massiv einzuschränken schon seit Jahren, der sieht das jetzt erfüllt. Wer denkt, es geht der Wirtschaft darum, sich neu zu ordnen, im Grunde noch mehr Macht den globalen Konzernen zu geben, der sieht das als ein Komplott, das im Grunde den Händler um die Ecke kaputt macht und den Einzelhändler kaputt macht und Amazon noch mehr Macht gibt, was ja gerade auch passiert. Wer denkt, es gibt ein Komplott, das Bargeld abzuschaffen, um eben den Finanzkapitalismus weiter zu fördern, der sieht sich jetzt auch bestätigt, denn was wird uns gesagt jetzt überall? Bitte zahlt mit Karte, das ist sicherer. Das heißt, die Leute sehen das, was sie vorher schon geglaubt haben, jetzt gerade massiv in Action und denken, jetzt ist es wirklich höchste Zeit, dass wir was machen müssen, weil ansonsten ist es zu spät.
Also die Akteure und Strippenzieher im Hintergrund, Bill Gates, den Namen haben Sie genannt. Wer spielt da möglicherweise noch eine Rolle und landet man irgendwann vielleicht sogar beim jüdischen Finanzimperium?
Da landet man auch, wobei ich sagen muss, das hat jetzt nicht zugenommen. Es ist nicht so, dass diese Verschwörungstheorien antisemitischer geworden sind, als sie vor ein paar Monaten waren. Aber natürlich diejenigen, die schon immer geglaubt haben, dass zum Beispiel jemand wie der amerikanische Milliardär George Soros im Hintergrund steht, der ja auch beschuldigt wird, den großen Austausch zu orchestrieren, also diese Islamisierung Europas, die glauben das natürlich weiterhin. Und zum Beispiel das Compact-Magazin, das ja eine der wichtigsten verschwörungstheoretischen Publikationen in Deutschland ist, hatte einen Aufmacher diesen Monat, im Grunde Masseneinwanderung im Schatten der Corona-Krise. Das heißt, da ist Corona ein Vorwand, um einfach noch mehr Flüchtlinge ins Land zu bringen.
Aber verzeihen Sie, das macht doch gar keinen Sinn. Die Grenzen werden ja zugemacht und nicht aufgemacht.
Ja, wenn das immer Sinn ergeben würde, was Verschwörungstheoretiker behaupten, dann hätten sie wahrscheinlich öfter recht. Die Widersprüche sind oft eklatant, aber diese Widersprüche werden dann halt in der Theorie immer wieder aufgelöst. Gleichzeitig überholen sich natürlich auch diese Theorien gerade ganz extrem. Das heißt also, was vor 4 Wochen als Verschwörungstheorie vielleicht noch mehrheitsfähig war, wie Massenimmigration, ist es jetzt nicht mehr. Vor 4, 5 Wochen oder vor 6 Wochen war es auch noch eine beliebte Theorie zu sagen, das ist eine amerikanische Biowaffe. Deshalb tötet sie vor allem Chinesen. Dann kamen die ganzen Toten in Italien und anderen europäischen Ländern und dann wurde diese Theorie nicht mehr so leicht zu halten, außer man, und dann fängt man es wieder auf, man sagt, das ist alles getürkt. Alles, was ihr aus italienischen Krankenhäusern sieht, gibt es so gar nicht.
Fragen und Anregungen in Sachen Corona von SWR1 Hörerinnen und Hörern. Professor Michael Butter, fangen wir damit an, dass Corona möglicherweise ein Ablenkungsmanöver von Donald Trump ist, um gequälte Kinder, Opfer eines internationalen Kinderhändlerrings zu befreien.
Das ist auch ein Beispiel dafür, dass die Corona-Verschwörungstheorien einfach andocken an bereits existierende Verschwörungstheorien. Da steht im Hintergrund diese ganze Verschwörungstheorie um Satanismus, die Jahrzehnte alt ist, die im Wahlkampf 2016 dann in Pizzagate kulminierte, diesem Vorwurf, dass Hillary Clinton und die Demokratische Partei aus einer Pizzeria in Washington einen Kinderpornoring betreiben und Trump derjenige ist, der jetzt den Laden aufräumt und es da diese Gestalt gibt, diesen QAnon, der das so kryptisch bekannt gibt über so Internet-Plattformen wie 8chan und der jetzt eben auch, glaube ich, kundgetan hat, das sei eben quasi Corona sei ein Manöver von Trump, um da endlich vorgehen zu können. Da ist natürlich überhaupt nichts dran, weil Trump mit Corona seine Probleme hat. Es mag sein, dass ihm Corona im Endeffekt hilft, weil er es schaffen könnte, den Niedergang der Wirtschaft, der unausweichlich war, darauf abzuschieben und sich als den Unschuldigen und den eigentlichen Macher darzustellen. Aber es könnte auch sein, dass Trump wegen Corona doch in massive Probleme gerät, wenn die USA ihre Infektionsraten nicht in den Griff kriegen.
Eine Hörerin stellt die Gleichung auf, je höher die Feinstaubbelastung, desto schlimmer ist die Virusgeschichte.
Dazu kann ich nichts sagen. Ich glaube, da sind wir auch nicht mehr unbedingt im Bereich der Verschwörungstheorien. Das ist ja durchaus was, was auch seriöse Mediziner immer wieder beobachtet haben in den letzten Wochen und was für mich als Laien eigentlich erstmal einleuchtend ist, dass natürlich in Gegenden, wo vielleicht die Lungenbelastung ohnehin schon größer ist, eine Lungenkrankheit natürlich auch fatalere Auswirkungen haben kann.
Dann immer wieder Bill Gates, der ja die ganze Welt impfen will. Warum? Um sich die Erde und die Menschheit untertan zu machen.
Ja, Bill Gates ist halt zum Ziel dieser Verschwörungstheorie geworden, weil er mit seiner Stiftung eine globale Pandemie, die in China ihren Ursprung hat, vor einigen Monaten simuliert hat in so einem Planspiel. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Die Bundesregierung hat sowas auch mal simuliert vor ein paar Jahren, dann nur nicht die entsprechenden Schlüsse daraus gezogen. Aber dieses angebliche Vorwissen ist für Verschwörungstheoretiker immer ein ganz, ganz wichtiger Indikator dafür, dass jemand da eben hinter dem Ganzen steckt. Und dann wird eben diese Logik aufgemacht. Bill Gates ist ein Verfechter des Impfens. Der hat eine Stiftung, die das Impfen fördert. Wahrscheinlich ist der verantwortlich dafür, dass dieses Virus freigesetzt wurde, damit er jetzt eben überall auf der Welt die Impfpflicht einführen kann, um den Leuten Chips einzusetzen oder einfach auch nur finanziell davon zu profitieren.
Und dann gibt es natürlich auch per Hörermail eine bestimmte Aufklärung. Erstens, öffentlich-rechtliche Sender sind die Produzenten von Fake News. Punkt 1. Punkt 2, SWR gleich DDR Radio.
Ja, das ist, glaube ich, auch was, womit ganz viele Kolleginnen und Kollegen von Ihnen leben müssen in den letzten Jahren. Und das ist auch genau das, womit ich leben muss. Also die beiden Vorwürfe, die ich immer kriege, ist, sie sind komplett irre und haben keine Ahnung. Oder sie sind ein bezahlter Agent des Bösen, der da eben da ist, um uns anzulügen, um den Menschen Sand in die Augen zu streuen. Und ich glaube, dieselben Vorwürfe werden auch gegen die Medien erhoben, die eben dann gesehen werden als Teil dieser großen, gigantischen Verschwörung, egal wer dahinter steckt.
Haben Sie mal mit irgendjemanden von diesen Leuten, die diesen Mist erzählen, geredet?
Immer wieder mal nach Vorträgen. Es ist auch so, dass also Leute, die mir höflich schreiben, von mir auch eine Antwort bekommen. Es gibt natürlich Leute, die mich wüst beschimpfen und da antworte ich dann nicht. Aber wenn Menschen mir höflich schreiben und sagen, ich glaube, also die sehen das völlig falsch und das ist so und so und so und so, dann versuche ich immer zurückzuschreiben. Das führt meistens nicht dazu, dass man die Leute überzeugt, aber zumindest bleibt man im Dialog und oft sind die dann auch ganz angetan, dass ich ihnen überhaupt antworte. Aber man überzeugt sie nicht.
Klassische Verschwörungstheorien fangen wir, wenn Sie einverstanden sind, mit der Mondlandung im Sommer 1969 an und verbunden mit der Frage, warum es die niemals gegeben hat.
Die Mondlandung wurde der Verschwörungstheorie zufolge im Fernsehstudio inszeniert. Es war technisch, so sagen die Verschwörungstheoretiker, damals völlig unmöglich, einen Menschen auf den Mond zu bringen und dann auch wieder heil zurückzubringen. Da man das aber versprochen hatte im Wettlauf mit der Sowjetunion, musste man das Ganze am Boden inszenieren.
In Hollywood.
In Hollywood. Stanley Kubrick ist jemand, der dann oft beschuldigt wird. Diese Verschwörungstheorie geht zurück auf ein Buch von einem Menschen, der mal bei der NASA gearbeitet hat, allerdings wirklich nur so am Rande mit diesem Programm zu tun hatte, der das in Mitte der 70er veröffentlicht hat, We Never Went to the Moon, wir sind niemals auf dem Mond gewesen. Mhm. Und das hat sich bis heute gehalten und hat im Grunde in den letzten Jahren eigentlich noch an Prominenz gewonnen, was daran liegt, dass diese Bilder, die da immer interpretiert werden, die Fahne, die angeblich im Wind weht, irgendwelche Schatten, die nicht da sein sollten und so weiter, in so Schwarz-Weiß-Publikationen der 80er Jahre eigentlich nicht, da ist nichts zu erkennen, aber hochauflösend im Internet kann sich jeder die Dinge anschauen und kann seine Theorien entwickeln, deshalb haben wir das immer noch.
Also Jahre davor, der Mord am amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, von dem auch Verschwörungstheoretiker sagen, den hat es so nicht gegeben, das waren entweder die Russen oder Castro oder ich weiß nicht wer.
Ja, oder der militärisch-industrielle Komplex. Und da muss man sagen, also was die Ermordung von Kennedy angeht, da gibt es schon einige Dinge, die verblüffend sind. Also dass Oswald, der wohl ein mittelmäßiger Schütze war, es geschafft hat, aus diesem Winkel innerhalb von 7 Sekunden 3 Schüsse abzugeben, die alle mehr oder weniger ins Ziel getroffen haben. Das ist schon erstaunlich. Insofern kann man sich durchaus vorstellen, dass da noch jemand anders beteiligt war. Aber es war garantiert keine dieser riesigen Verschwörungen, von denen Verschwörungstheoretiker immer fantasieren. Also die CIA, der militärisch-industrielle Komplex, die Mafia und so weiter. Weil so viele Mitwisser, das wüssten wir dann bis heute.
Möglicherweise waren die Ermittlungen ja auch schlampig oder einseitig. Jetzt sind wir dann Jahre später dann bei 9/11, wo es ja auch nicht ohne Grund Zweifel an den offiziellen Versionen gibt? Oder wie sehen Sie das?
Ja, also bei 9/11 gibt es, glaube ich, deutlich weniger Gründe, an der offiziellen Erzählung zu zweifeln, als zum Beispiel beim Kennedy-Attentat. Da ist es so, dass die Argumentation der Verschwörungstheoretiker doch auf sehr tönernen Füßen steht und vor allem eben darauf beruht, wieder auf der Frage cui bono, wem nützt das? Man sieht, dass die Bush-Regierung danach unglaubliche Zustimmungsraten hatte, dass man Krieg führen konnte im Irak, was viele der Neokonservativen schon lange vorhatten, dass man die Bürgerrechte im eigenen Land einschränken konnte und so weiter. Und das alles wegen 9/11 und ergo folgert man, müssen die auch dahinter stecken. Dann schaut man sich so ein paar Muster an, wie diese Wolkenkratzer zusammenstürzen und sagt, die müssen gesprengt worden sein. Das kann gar nicht sein, dass das diese Flugzeuge waren und dann hat man die Verschwörungstheorie.
Aber nach dieser Logik hätte ja die CDU das Virus über die Welt verstreut, weil sie jetzt Zustimmungsquoten von fast 40% haben.
Ich glaube, dass das auch eine Theorie ist, die wir eventuell noch erleben werden, dass natürlich der Staat sich da auch wieder Zustimmung kauft, indem er den Menschen Angst macht. Also es läuft latent schon durchaus mit in den existierenden Verschwörungstheorien zu Corona, dass da eine Politik der Angst und Hysterie betrieben wird, die natürlich dann dazu führt, dass die Leute nicht nur ihre Bürgerrechte freiwillig hergeben, sondern eben auch den Mächtigen mehr vertrauen als vorher.
Ein Satz vielleicht noch zu diesen sogenannten Chemtrails, also Kondensstreifen am Himmel, die nur dafür da sind, die Bevölkerung systematisch zu vergiften.
Das ist auch eine relativ weit verbreitete Verschwörungstheorie. Ich glaube, so ungefähr 10% der Deutschen glauben an Chemtrails, muss man sagen. Und natürlich auch eine Theorie, die durchaus anschlussfähig ist mit ganz vielen anderen. Also egal, ob das die neue Weltordnung ist oder die Reptiloiden im Hintergrund oder sonst wer, die benutzen die Chemtrails, um uns alle ruhig und gefügig zu halten.
Viele Hörerinnen und Hörer beschäftigt die Frage, ob dieses Virus in China Ende letzten Jahres tatsächlich auf diesem Wildtiermarkt entstanden, freigesetzt wurde, oder ob es aus einem chinesischen Giftgas- oder Virenlabor freigesetzt worden ist. Absichtsvoll oder unbeabsichtigt? Und verbunden damit die Frage, was Sie denken.
Also ich bin natürlich kein Virologe und insofern bin ich da teilweise auch Laie. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das in einem Biolabor, Biowaffenlabor gezüchtet wurde, weil dafür das Virus eigentlich ja nicht gefährlich genug ist. Man stellt sich vor, dass so eine Biowaffe deutlich tödlicher sein müsste, um als Waffe wirklich zu funktionieren. Klar ist aber natürlich auch, und das mag gar keine böse Absicht sein, niemand kann hundertprozentig sagen bisher, wo das genau herkommt. Das ist natürlich wahnsinnig schwer, sowas zurückzuverfolgen. Aber wie gesagt, dass das da absichtlich oder unabsichtlich aus einem Labor freigesetzt wurde, das halte ich für extrem unwahrscheinlich, auch weil ich aus der Geschichte der Verschwörungstheorien weiß, dass das ein Muster ist, das wir schon vorher hatten. Das wurde also über das AIDS-Virus schon gesagt, das wurde über andere Viren gesagt und es ist ganz typisch für Verschwörungstheorien, dass die so Strukturelemente von älteren Erzählungen aufgreifen und einfach dann neu aktualisieren.
Und um auch das nochmal zu sagen, die Zweifel an offiziellen Theorien sind dann umso größer, je autoritärer und diktatorischer eine entsprechende Regierung sich verhält.
Das ist auf jeden Fall so,
ja. Ja. Eine Hörerin möchte wissen, ob die Illuminaten bei dieser ganzen Geschichte irgendeine Rolle aktuell spielen.
Halte ich für komplett ausgeschlossen. Die Illuminaten waren eine deutsche Geheimgesellschaft, die 1776 in Ingolstadt gegründet wurde von einem Professor namens Adam Weishaupt und einige Jahre später verboten wurde schon wieder. Deren Ziel war, wie bei vielen dieser aufklärerischen Gesellschaften, die Umwälzung der Gesellschaft, aber natürlich auf friedliche Art und Weise, indem Bildung in die Gesellschaft getragen werden sollte. Aber seit dem späten 18. Jahrhundert halten sich unzählige Verschwörungstheorien über die Illuminaten, die sagen, die haben im Geheim weiter existiert, die Freimaurer infiltriert, später die Kommunisten infiltriert. Und es gibt viele Leute, die heute denken, die ziehen immer noch im Hintergrund die Strippen. Angela Merkel sei eine Illuminatin, weil sie dieses Handzeichen macht. Beyoncé Knowles sei Illuminatin, weil sie dieses Handzeichen macht. Der Flughafen von Denver sei von den Illuminaten gebaut worden, weil er so eine seltsame Architektur hat. Aber das ist eine Verschwörungstheorie, wo man noch viel mehr als bei anderen sagen kann, nein, Leute, da ist nichts dran.
Welche Rolle spielen die Leute der Bilderbuchkonferenz bei Corona?
Die Bilderberger sind mir jetzt so als prominenteste Täter noch nicht untergekommen in den letzten Wochen. Das liegt aber daran, dass diese Bilderberg-Verschwörungstheorien eigentlich mittlerweile aufgegangen sind in so anderen Verschwörungstheorien, wo dann eben Bill Gates im Hintergrund steht, wo dann George Soros im Hintergrund steht. Und insofern wäre das dann nur so ein kleines Rädchen in einer viel größeren Maschine momentan.
Und dann, um sozusagen auf die Spitze zu treiben, was ist mit den sogenannten Reptiloiden?
Die Reptiloiden, das ist eine Verschwörungstheorie, die auf den ehemaligen englischen Fußballspieler David Icke zurückgeht, der behauptet, wir werden von einer Rasse außerirdischer Reptilien regiert, die vor Urzeiten auf die Erde gekommen ist und sich von unseren negativen Energien speist und daher für alle Konflikte und alle Probleme auf der Welt verantwortlich ist. Das ist im Grunde die allumfassendste Verschwörungstheorie, die ich kenne. Da geht alles drin auf, von den Illuminaten bis zu antisemitischen Vorstellungen. Und natürlich, wer das glaubt, der glaubt auch, dass dieses Virus jetzt einfach nur das neueste Kapitel in der Geschichte der Reptiloiden ist.
Diese Sendung, die wir zusammen machen, polarisiert insofern, als es viele Hörer gibt, die sich für eine informative Sendung bedanken, wenn ich das so zusammenfassen darf. Es gibt aber andere, die finden die Art und Weise, wie wir das veranstalten oder speziell wie ich es veranstalte, erbärmlich, unverschämt und hirnrissig. Wir wollten darüber sprechen, Herr Butter, wer sozusagen die klassische Zielgruppe der Verschwörungstheoretiker ist. Kann man die benennen?
Also psychologisch kann man sagen, Menschen, die sich machtlos fühlen, Menschen, die schlecht mit Unsicherheit umgehen können. Demografisch ist es schwieriger. Man findet das bei Männern wie bei Frauen, bei Reichen wie bei Armen, bei Alten wie bei Jungen. Es gibt allerdings gewisse Tendenzen. Es ist so, dass es in der westlichen Welt in den letzten Jahrzehnten so zu sein scheint, dass Männer tendenziell empfänglicher sind für Verschwörungstheorien als Frauen, weil das für deren Identität wichtiger zu sein scheint. Wobei so medizinische Verschwörungstheorien um Viren auch gerade auch Frauen ansprechen. Bildung scheint ein Faktor zu sein. Also eine Reihe von Studien deuten darauf hin, dass also mit höherem Bildungsgrad die Empfänglichkeit für Verschwörungstheorien sinkt. Und wir wissen mittlerweile, dass alte Menschen Verschwörungstheorien im Internet eher auf den Leim gehen als jüngere Menschen.
Das okay. Kann man die Rechnung aufmachen, dass je weniger soziale Kontakte ein Mensch hat, umso empfänglicher er für Verschwörungstheorien ist?
Das ist ganz schwierig zu sagen, weil das empirisch noch nicht überprüft worden ist. Also diese Frage nach den sozialen Kontakten ist da, glaube ich, noch nie gestellt worden in diesen Studien, weil das sehr kompliziert ist. Es würde einleuchten, es würde allerdings auch gleichzeitig so ein bisschen dieses Klischeebild des Verschwörungstheoretikers bedienen. So ein 45-jähriger, unverheirateter Mann, der noch in seinem Kinderzimmer bei seinen Eltern wohnt, niemals eine Liebesbeziehung hatte und nachts eben im Netz rumsurft. Das ist ein Klischee, wo vielleicht so ein kleines bisschen was dran ist, eher Männer als Frauen. Aber ansonsten also sind doch Verschwörungstheoretiker deutlich diverser. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, ob das mit den sozialen Kontakten so stimmt.
Ist das Internet in jedem Fall ein Brandbeschleuniger?
Es ist auf jeden Fall ein Beschleuniger. Es hat Verschwörungstheorien wieder sichtbarer und wieder verfügbarer gemacht und es trägt natürlich zur Vernetzung von Verschwörungstheorien extrem bei.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht, wenn Sie versucht haben, mit Menschen, die an Verschwörungstheorien glauben, ins Gespräch zu kommen?
Es ist ganz, ganz schwierig, überzeugte Verschwörungstheoretiker vom Gegenteil zu überzeugen. Da kommt man mit Fakten nicht weiter. Fakten haben eher den gegenteiligen Effekt. Die Leute verbeißen sich noch mehr in diesen Theorien. Das ist empirisch nachgewiesen. Da muss man also ganz vorsichtig rangehen, Fragen stellen, auch nicht mit dem Begriff Verschwörungstheorie ankommen, weil das so eine Keule ist. Versuchen, dass die Leute selbst darauf kommen, dass da gewisse Widersprüche sind. Bei Menschen, die noch nicht mit Verschwörungstheorien in Berührung gekommen sind oder bei Menschen, die zwar davon wissen, aber nicht wirklich überzeugt sind, kommt man dagegen mit Fakten sehr gut weiter.
Haben Sie auch die Erfahrung gemacht, wenn man beispielsweise antwortet, so die Mail jetzt nicht in einem unverschämten Ton verfasst worden ist, dass schon die Reaktion darauf eine gewisse Wertschätzung bedeutet?
Ja, also auf jeden Fall. Die Erfahrung habe ich immer wieder gemacht und oft meldet man dann so 3-4 Mal hinterher. Das ist so ein bisschen asymmetrisch, weil ich nicht so viel und so schnell schreiben kann, wie diese Leute mir dann oft schreiben. Aber wir kommen dann nicht zusammen am Ende. Aber die sagen dann, ich finde es toll, dass sie mir überhaupt geantwortet haben. Vielen Dank. Also ich glaube, es geht dann auch darum, da wären wir wieder beim Thema Machtlosigkeit. Leute, die das Gefühl haben, sie werden nicht gehört, sie werden nicht ernst genommen, die kriegen dann zumindest ein bisschen das Gefühl, dass sie gesehen werden.
Sie haben ein verschwörungstheoretisches Buch vor 2 Jahren veröffentlicht mit dem Titel »Nichts ist, wie es scheint«. Planen Sie, wenn Corona rum ist, eine Fortsetzung?
Eine Fortsetzung vielleicht nicht, aber es wäre vielleicht toll, eine aktualisierte Ausgabe zu machen, wo es dann eben auch um den neuen amerikanischen Wahlkampf geht und eben auch um Corona. Worauf ich aber vielleicht hinweisen darf, ich habe ja auch so ein internationales Netzwerk koordiniert zu Verschwörungstheorien, wo uns auch die Kommunikation mit der Öffentlichkeit sehr wichtig war, verlinkt auf meiner Website. Da gibt es einen 15-seitigen Guide im Grunde, was sind Verschwörungstheorien und wie redet man mit Verschwörungstheoretikern. Den gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Seit heute Morgen extra für die Sendung haben wir die Übersetzung fertiggestellt. Mich googeln von meiner Website zum Link und dann findet man alles, was man über Verschwörungstheorien wissen kann und wissen möchte.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Eins gehört. SWR.